Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanz-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute ein extrem spannendes Paket an Themen vor uns. Von den Märkten in Asien über die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bis hin zur Energieversorgung Europas. Und wie immer an meiner Seite ist die wunderbare Laura. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon richtig gespannt auf unsere Themen heute. Wir haben hier ein paar echte Highlights aus dem aktuellen Börsenmagazin, die wirklich zeigen, wie sich die globalen Machtverhältnisse gerade verschieben, sowohl technologisch als auch wirtschaftlich.
Ach, das. Genau das ist der Punkt. Und fangen wir doch direkt mit etwas an, das viele Anleger gerade beschäftigt. Es geht um Indien. In den letzten Monaten gab es dort ja eine Korrekturphase bei den Aktien, also die Kurse sind gesunken. Manche könnten jetzt in Panik geraten, aber im Bericht wird davon gesprochen, dass dies eigentlich eine Chance sei. Laura, was steckt hinter diesem Konzept vom Buy the Dip in Indien?
Ja, genau. Für alle, die den Begriff nicht kennen, Buy the Dip bedeutet im Grunde, dass man bewusst in einen Markt investiert, während die Preise gerade niedrig sind, in der Erwartung, dass sie bald wieder steigen. Im Fall von Indien sehen wir das Ganze als eine gesunde Korrektur. Die indischen Aktien hatten zuvor eine extrem starke Rallye hinter sich. Sie sind also sehr schnell gestiegen. Dass es jetzt Gewinnmitnahmen gibt, ist völlig normal und bedeutet nicht etwa, dass die Wirtschaft in Indien plötzlich einbricht.
Also eher wie ein kurzes Luftholen vor dem nächsten Sprint. Aber warum sollte man langfristig überhaupt auf Indien setzen? Was macht das Land denn so attraktiv für Investoren?
Da gibt es drei wesentliche Punkte. Erstens die sogenannte demografische Dividende. Das klingt kompliziert, heißt aber eigentlich nur, dass Indien eine sehr junge und wachsende Erwerbsbevölkerung hat. Das treibt sowohl die Produktion als auch den Konsum im Land massiv an. Zweitens sehen wir einen Trend namens China plus 1 Strategie. Globale Konzerne wollen ihre Lieferketten diversifizieren, also nicht mehr nur von China abhängig sein, und verlagern ihre Produktion nach Indien. Das bringt enorme ausländische Direktinvestitionen ins Land.
Und der dritte Punkt, ich glaube, da war etwas mit Infrastruktur im Text.
Ganz genau, der Staat investiert massiv in Straßen, Häfen und Energie. Das ist quasi das Fundament für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Aber, und das ist wichtig, wir dürfen die Risiken nicht verschweigen. Es gibt zum Beispiel das Währungsrisiko. Wenn die indische Rupie gegenüber dem Dollar abwertet, kann das die Rendite für ausländische Anleger schmälern.
Verstehe. Also gewinnt man zwar an der Aktie, verliert aber eventuell am Wechselkurs. Gibt es noch andere Hürden?
Absolut. Indien ist trotz vieler Reformen immer noch ein sehr komplexer Markt mit einer ziemlich zähen Bürokratie und regulatorischen Hürden. Und dann gibt es noch den Inflationsdruck, vor allem steigende Lebensmittelpreise könnten den privaten Konsum der Menschen bremsen. Aber insgesamt bleibt die These, wer langfristig denkt und auf breit gestreute ETFs oder große Blue-Chip-Unternehmen im Finanz- und Infrastruktursektor setzt, könnte hier eine strategisch sehr kluge Entscheidung treffen.
Spannend. Also Indien ist quasi der Hoffnungsträger in Asien. Jetzt springen wir mal komplett rüber nach Europa, genauer gesagt nach Großbritannien. Da gibt es ein Thema, das ich besonders faszinierend finde. Sovereign AI Hardware. Laura, was bedeutet souveräne KI überhaupt? Geht es darum, dass jedes Land seinen eigenen Chatbot haben will?
Im Grunde ja, aber es geht viel tiefer als nur um die Software. Es geht um die Hardware und die gesamte Infrastruktur dahinter. Viele Staaten haben erkannt, dass sie nicht mehr nur Nutzer von US-Technologie sein wollen. Sie wollen nicht komplett abhängig von Firmen aus dem Silicon Valley sein. Großbritannien ist hier ein echter Vorreiter. Die haben eine eigene Sovereign AI Unit gegründet und einen Fonds über 500 Millionen Pfund aufgelegt. Und das ist noch nicht alles. Es gibt sogar einen weiteren Plan über 1,1 Milliarden Pfund, speziell für KI-Hardware.
Das sind ja Wahnsinnssummen. Warum investiert ein Staat so viel Geld in eigene Chip-Cluster und Rechenzentren?
Weil es hier um strategische Staatsinteressen geht. Wenn man seine eigenen Hardware-Stacks hat, kann man die KI genau auf nationale Bedürfnisse zuschneiden. Zum Beispiel für das Gesundheitssystem oder die staatliche Verwaltung. Das schafft eine ganz neue Klasse von sogenannten National Champions. Das sind Firmen im Bereich Chip-Design oder Rechenzentren, die massiv vom Staat gefördert werden. Für Investoren ist das deshalb interessant, weil diese Projekte oft durch nationale Sicherheitsbudgets abgesichert sind und nicht so stark von kurzfristigen Quartalszahlen abhängen wie normale Firmen am freien Markt.
Das klingt fast so, als würde man in die staatliche Sicherheit investieren, statt nur in ein Produkt. Aber gibt es da keinen Haken? Ich meine, staatliche Projekte sind ja oft, sagen wir mal, nicht gerade für ihre Geschwindigkeit bekannt.
Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eines der Hauptrisiken. Staatliche Projekte neigen leider zu einer gewissen Ineffizienz und bürokratischen Trägheit. Zudem besteht die Gefahr, dass die US-Giganten technologisch einfach so viel schneller sind, dass die nationalen Lösungen schon veraltet sind, bevor sie überhaupt fertig implementiert wurden. Und natürlich gibt es das politische Risiko. Ein Regierungswechsel könnte bedeuten, dass die Fördermittel plötzlich gestrichen werden.
Ein ewiger Kampf zwischen staatlicher Sicherheit und marktwirtschaftlicher Geschwindigkeit. Aber bleiben wir kurz beim Thema Chips, denn da gibt es ja noch eine weitere, fast schon disruptive Entwicklung. Ich habe im Bericht über DeepSeek gelesen. Da geht es wohl darum, dass das Monopol der großen Chip-Giganten wie Nvidia ins Wanken geraten könnte.
Oh ja, das ist ein extrem heißes Thema. Bisher war die Welt ja fast komplett von Nvidia abhängig, wenn es um die Rechenpower für KI ging. Und in der Fertigung hingen alle an Samsung oder TSMC. Aber jetzt tauchen Akteure wie DeepSeek auf, die an eigenen KI-Chips arbeiten. Der Trend geht weg von den sogenannten General-Purpose GPUs, also Allzweck-Grafikkarten, hin zu Application-Specific AI Silicon.
Moment, für uns Laien bitte kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Allzweck-Chip und diesem speziellen KI-Silikon?
Stell dir das so vor, eine General-Purpose GPU ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie kann fast alles, aber sie ist nicht in jeder einzelnen Aufgabe perfekt oder super effizient. Application-Specific Silicon hingegen ist wie ein hochspezialisiertes Skalpell. Es ist nur für eine einzige Aufgabe gebaut, in diesem Fall für spezifische KI-Berechnungen, und macht das deshalb viel schneller, effizienter und am Ende auch billiger im Betrieb.
Das klingt so, als würde die Hardware demokratisiert werden. Wenn mehr Firmen eigene spezialisierte Chips bauen können, bricht dann wirklich das Nvidia-Imperium zusammen?
Es ist eine spekulative These, aber das Potenzial ist da. Vor allem Open Source spielt hier eine riesige Rolle. Wenn Chip-Designs offen zugänglich werden, beschleunigt das die Entwicklung massiv. Gewinner wären hier Firmen, die Tools für das Design solcher Chips anbieten, sogenannte EDA-Software. Das erhöht den Druck auf Samsung und Micron enorm, weil sie nicht mehr nur Kapazitäten liefern können, sondern echte Innovationen in der Architektur bieten müssen.
Aber es kann ja nicht so einfach sein, einfach so einen Chip zu bauen, oder? Ich meine, man braucht ja eine Fabrik dafür.
Genau das ist der Knackpunkt. Das Designen eines Chips ist das eine. Aber die physische Fertigung im Nanometerbereich bleibt ein riesiger Engpass. Es gibt nur sehr wenige Fabriken auf der Welt, die das überhaupt können. Außerdem werden die großen Giganten versuchen, neue Ansätze durch Patente zu blockieren. Und wir dürfen CUDA nicht vergessen. Das ist NVIDIAs Softwareplattform. Die ist so tief in der Branche verwurzelt, dass ein Wechsel der Hardware für viele Unternehmen extrem schwierig und teuer wäre. Ein klassischer Lock-in-Effekt.
Wahnsinn, wie komplex diese Welt eigentlich ist. Von nationalen Strategien bis hin zu Nanometern in den Chips. Aber lassen wir die digitale Welt jetzt mal kurz hinter uns und kommen zu etwas sehr Greifbarem, der Energie. Im Bericht geht es um Equinor und eine Art Gasbrücke. Das klingt im ersten Moment fast paradox, oder? Wir wollen ja eigentlich weg von fossilen Brennstoffen. Warum wird das hier als langfristige Chance gesehen?
Es ist tatsächlich ein Paradoxon, aber es beschreibt die Realität. Während wir alle über den schnellen Ausstieg aus Öl und Gas diskutieren, braucht Europa diese Ressourcen aktuell noch massiv, um die Industrie am Laufen zu halten und überhaupt erst das Geld zu verdienen, um die Energiewende zu finanzieren. Equinor positioniert sich hier als Trusted Partner. Sie liefern aktuell 20% des Öls und 30% des Gases für Europa.
Aber sie machen ja nicht nur Gas und Öl, richtig? Da war etwas mit CO2-Speicherung dabei?
Genau das ist der Clou. Die These ist hier die Integration. Equinor nutzt die enormen Cashflows aus dem Gasgeschäft, um gleichzeitig in erneuerbare Energien und vor allem in CCS zu investieren. Das steht für Carbon Capture and Storage, also die Speicherung von CO2. Das wird für Industrien, die nur schwer emissionsfrei werden können, absolut unverzichtbar sein. Anstatt abrupt zu wechseln, gestalten sie den Übergang integriert. Das ist ein deutlich risikoarmerer Weg als Firmen, die sich nur auf Wind oder Solar verlassen, ohne eine stabile Basislastsicherung zu haben.
Also nutzt man das Alte, um das Neue zu bauen, aber gibt es da nicht ein großes Reputationsrisiko? Ich meine, wenn man immer noch massiv Gas verkauft, wird man doch schnell als Greenwasher abgestempelt, oder?
Das Risiko ist absolut vorhanden. Der Vorwurf des Greenwashings klebt an solchen Unternehmen oft fest, auch wenn sie echt investieren. Aber es gibt auch regulatorische Gefahren. Strengere Emissionsgesetze könnten die Ölproduktion teurer machen. Und natürlich könnte ein Überangebot an Flüssiggas, also LNG, die Preise drücken und damit die Margen schmälern. Trotzdem ist Norwegen als stabilste Energiequelle Europas strategisch extrem wertvoll.
Das war wirklich ein unglaublicher Rundumschlag heute. Wir haben über die demografische Power Indiens gesprochen, über den Kampf der Nationen um ihre eigene KI-Hardware, die Disruption durch spezialisierte Chips und schließlich über die pragmatische Energiebrücke von Equinor.
Es zeigt doch eigentlich nur eines, dass es in der Finanzwelt oft nicht die einfache Antwort gibt. Man muss immer die Balance finden zwischen den riesigen Chancen und den realen Risiken, egal ob man jetzt auf Indien oder auf KI-Chips setzt.
Ein perfektes Schlusswort. Laura, vielen Dank für deine Einblicke und dass du diese komplexen Themen so verständlich gemacht hast. Es war mir ein Vergnügen.
Sehr gerne, Tim. Danke für die tolle Runde.
Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal in unserem Tech- und Finanz-Podcast. Tschüss! Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.